Der Eigenverwalter, also der Unternehmer, muss garantieren, dass das insolvenzrechtliche Know-how in das Verfahren kommt. So, und dazu braucht er einen insolvenzerfahrenen Sanierer, aus unserer Sicht eben schon in der Antragstellung, weil sonst geht die Antragstellung schief.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen heute im Podcast Nachfolge im Mittelstand. Thomas Planer, geschäftsführender Gesellschafter der Planer und Kollegen GmbH und KMU-Fachberater für Sanierung. Herr Planer, möchten Sie sich noch kurz vorstellen?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Thomas Planer. Ich bin Sanierungsspezialist. Die Planer und Kollegen ist also darauf spezialisiert, kleine mittelständische Unternehmen in einer Sanierung, in einer Unternehmenskrise zu begleiten. Das können wir außerhalb der Insolvenz, aber auch innerhalb der Insolvenz tun. Wir sind ein Team von knapp 30 Leuten und wir sind von Garmisch bis Flensburg, also gesamt deutschlandweit tätig und sanieren mit Leidenschaft und Herzblut kleine mittelständische Unternehmen.
Ja, 30 Leute hatte ich schon. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wo sind Sie unterwegs? In ganz Deutschland also. Gibt es irgendwelche Branchen, wo Sie sagen, das ist unser Spezialgebiet oder auch Branchen, die aktuell sehr viel oder vermehrt Bedarf haben?
Ja, also wir haben eigentlich keine Branchenspezialisierung, ganz bewusst nicht. Wenn, kann man höchstens sagen, wir schließen eins aus, nämlich Landwirtschaft, weil Landwirtschaft so speziell ist mit den ganzen Förderbedingungen und so weiter. Da haben wir tatsächlich wirklich auch keine Ahnung. Ansonsten sind wir bewusst nicht branchenspezialisiert. Gleichwohl, Sie können sich vorstellen, wir haben jetzt das Unternehmen, wurde von mir 1988 gegründet. Wir haben seither über 1300 Sanierungen gemacht, davon ungefähr 500 Insolvenzen in Eigenverwaltung als Sanierer begleitet. Es gibt, glaube ich, keine Branche, die wir noch nicht gemacht haben. Also wir haben Einblick, denke ich, zwischenzeitlich in wirklich alle Branchen. Und Gott sei Dank leben wir heute in einer Zeit, wo ich das, was vielleicht branchentypisch ist, mir relativ schnell über die heutigen Medien auch aneignen kann. Also ich bin eigentlich eher aus meiner Sicht eher ein Gegner von diesen Branchenspezialisierungen, weil ich der Meinung bin, damit wird auch der Berater branchenblind. Ja. Und da, ich glaube, dass es viele Dinge in den unterschiedlichen Branchen gibt, die anders gelöst werden und die sehr interessant wären, in andere Branchen transportiert zu werden.
Sehe ich auch bei uns so, also wir geben eine Struktur, wir führen Projekte und ich glaube, das ist bei Ihnen genau das Gleiche. Also die Branchenspezialisierung hat vielleicht hier und da mal einen Vorteil, weil man irgendwo schon mal ein Thema hatte in der Branche. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man branchenneutral ganz gut aufgestellt ist. Und mit 30 Leuten haben sie sicherlich in jedem irgendwo jemanden sitzen, der einen ganz speziellen Fokus auf eine Branche vielleicht hat und dort unterstützen kann.
Also eher weniger auf Branchen. Also ich sage immer scherzhaft, ob ich Semmeln produziere und verkaufe oder Autos, ist betriebswirtschaftlich im Grunde das Gleiche. Wir sind eher Know-how spezialisiert. Das heißt, wir haben unser Team besteht aus Bankkaufleuten, Bankbetriebswirten, aus Juristen, aus Diplomkaufleuten. Das heißt also, wir sind hier eher vom Know-how her diversifiziert und weniger von den Branchen.
Sie haben vorhin einen Begriff genannt, Insolvenz in Eigenverwaltung. Das Thema gibt es ja noch, glaube ich, noch nicht ganz, ganz lange. Wo ist der Unterschied hier zur Regelinsolvenz?
Naja, vielleicht mal kurz ein bisschen Historie. Woher kam eigentlich dieses Thema Eigenverwaltung? Also man muss dazu sagen, was ist denn die Historie der Insolvenz in Deutschland? Wir hatten ja vorher eigentlich die sogenannte Konkursordnung, die noch aus dem vorvorherigen Jahrhundert stammte und die bis 1999 gegolten hat. Diese Konkursordnung wurde sinnigerweise K.O. abgekürzt. Diese Konkursordnung hatte einzig und allein zum Ziel die möglichst schnelle Befriedigung der Gläubiger. Die Konsequenz daraus war, dass natürlich, was mit dem Unternehmen passiert, mit den Arbeitnehmern passiert, war im Grunde vollkommen wurscht. Hauptsache, man hat schnell die Gläubiger befriedigt. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Unternehmer sehr schnell gemerkt hat, wenn ich Konkurs anmelde, dann kommen letztendlich alle möglichen Haftungen auf mich zu. Die Bank zieht die Bürgschaft etc. und ich schlafe mit meiner Familie unter der Brücke. Die Konsequenz davon war, dass der Unternehmer auf Teufel komm raus versucht hat, die Insolvenz oder den Konkurs zu vermeiden. So, dann kam die Insolvenzordnung. Da hat sich nicht wesentlich was geändert. Zwar sieht die Insolvenzordnung vor, dass auch ein Unternehmen jetzt saniert werden kann, was die Konkursordnung nicht vorgesehen hatte. Gleichwohl hat man weiterhin so agiert, wie wenn die Konkursordnung bestünde. Der Insolvenzverwalter hat in der Regel einfach nur geschaut, dass die Gläubiger möglichst schnell befriedigt werden. So, beides in der Konkursordnung und in der Insolvenzordnung hat dazu geführt, dass der Unternehmer natürlich Konkurs- oder Insolvenzanmeldung auf Teufel komm raus vermieden hat. So, das hat wiederum dazu geführt, dass die Insolvenzverschleppung eigentlich die Normalität war. Das heißt, 90% oder 95% aller Insolvenzanmeldungen wurden erst dann getätigt, wenn tatsächlich massiv verschleppt worden ist. Und jetzt kommt ein ganz gefährlicher Konnex. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass man dann gegen den Geschäftsführer strafrechtlich vorgegangen ist, weil er hat ja mit der Insolvenzverschleppung eine Straftat begangen. Und so hat sich in Deutschland diese Verbindung Insolvenz ist gleich Straftat, ist gleich Pleitier verbunden, was zu dem katastrophalen Image der Insolvenz, vorher des Konkurses, jetzt der Insolvenz in Deutschland geführt hat. Und das hat sich in den Köpfen in Deutschland eingebrannt. Das heißt, jeder, der Insolvenz anmeldet, ist gleich Straftäter. So, was eben genau dazu geführt hat, dass der Unternehmer erst recht vermieden hat, Insolvenz anzumelden. Irgendwann hat der Gesetzgeber das begriffen und hat gesagt, das kann nicht so weitergehen, weil ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden durch diese verspäteten Insolvenzanmeldungen passiert. Wie können wir den Unternehmer motivieren, rechtzeitig und frühzeitig Insolvenz anzumelden? Und da hat man sich ein bisschen an dem Chapter 11 in Amerika orientiert und hat gesagt, pass mal auf, lieber Unternehmer, kommst du rechtzeitig, meldest du rechtzeitig Insolvenz an, hast du noch nicht dein letztes Tafelsilber verbraten, um irgendwelche sinnlosen Sanierungsversuche zu machen, sondern hast noch eine Liquidität, mit der du auch in eine Sanierung gehen kannst. Und erfüllst du ansonsten die Voraussetzungen, dann wirst du dadurch belohnt, indem eben du, wenn du Insolvenz anmeldest, kein fremder Insolvenzverwalter kommt, sondern du wirst Insolvenzverwalter. Das heißt, du entscheidest jetzt, was passiert mit dem Unternehmen. Wird das Unternehmen saniert, wird es fortgeführt oder auch wird es zerschlagen, wird es verkauft? Das heißt, du als Eigenverwalter hast die weitere Verfügungsgewalt über das Unternehmen und entscheidest darüber. Ja, und damit hat man eben versucht, den Unternehmer dazu zu bringen, eben früher und rechtzeitig Insolvenz anzumelden. Und eben diese Unbekannte des fremden Insolvenzverwalters aus diesem Szenario rauszunehmen. Das ist die Intention. Das ist jetzt auch die Eigenverwaltung, wie wir sie haben. Und es funktioniert. Es hat zwar lange gedauert. Die Eigenverwaltung war zwar schon in der Insolvenzordnung festgelegt, aber eine Stärkung hat sie bekommen in 2012, wo die Insolvenzverwaltung in der Insolvenzordnung gestärkt wurde. Und seit 2012 ist es so, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung quasi angewendet werden kann und auch tatsächlich von den Gerichten bestätigt wird. Und wir haben damals einer der ersten Insolvenz in Eigenverwaltungen damals begleitet. Ja, und Was ist der wesentliche Unterschied? Das habe ich vorhin gerade gesagt. Die Insolvenz in Eigenverwaltung ist auch ein Insolvenzverfahren, wie die Regelinsolvenz. Ne? Also wir haben Eigenverwaltung versus Regelinsolvenz. Also die Eigenverwaltung ist auch eine Insolvenz, aber sie unterscheidet sich eben deswegen, dass kein fremder Insolvenzverwalter kommt, sondern der Eigenverwalter behält die Verfügungsgewalt über das Unternehmen und darf eben Entscheidungen treffen, die sonst der Insolvenzverwalter trifft. Was zu beachten ist, der Eigenverwalter darf die Gläubiger im Vergleich zur Regelinsolvenz nicht benachteiligen. Er darf ihnen bessere Bedingungen schaffen durch die Eigenverwaltung, aber er darf sie nicht benachteiligen. Würde das eintreten, dann wechselt das Verfahren in die Regelinsolvenz und würde dann als Regelinsolvenz fortgeführt werden. Das heißt, der Unternehmer als Eigenverwalter verliert die Verfügungsgewalt über das Unternehmen.
Darf ich da mal kurz reinhaken zum Prozedere? Mhm. Also der Geschäftsführer geht hin und meldet eine Insolvenz an. Kommt dann nicht irgendwie ein Insolvenzverwalter oder jemand, der ihn da jetzt erstmal in die Bahn lenkt und sagt, du wirst jetzt eingesetzt als Geschäftsführer, du als Insolvenzverwalter quasi. Und wie läuft das Prozedere dann ab?
Also das Prozedere einer normalen Insolvenzanmeldung ist, der Unternehmer schreibt mehr oder weniger einen Dreizeiler ans Gericht, hiermit melde ich Insolvenz an. Dann bestimmt das Insolvenzgericht einen Insolvenzverwalter. Dieser Insolvenzverwalter geht zum Unternehmer und sagt, alles, was hier steht und liegt, gehört jetzt faktisch mir und ich entscheide, was zu tun ist. So, und du arbeitest besser mit. Und wenn du nicht mitarbeitest, dann kann es sein, dass ich was Böses in mein Gutachten reinschreibe und es vielleicht ein Staatsanwalt liest. Also besser arbeitest du jetzt mit und unterstützt mich, solange wie ich das haben will. Geld kriegst du dafür keins. Das ist die Normalität in der Regelinsolvenz. Und da unterscheidet sich ja eben die Eigenverwaltung signifikant. In der Eigenverwaltung funktioniert es eben nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt einfach einen Dreizeiler ins Gericht, sondern eine Eigenverwaltung muss vorbereitet sein. Das heißt, das Gericht hat an die Eigenverwaltung einen Anspruchskatalog. Dieser Anspruchskatalog, den kann man in Paragraph 270 INSO nachlesen. In dem Paragraph steht eben drin, dass man sagt, der Eigenverwalter, wenn er einen Antrag auf Eigenverwaltung stellt, muss er zum Beispiel einen Wirtschafts- und Finanzplan vorlegen, über mindestens 6 Monate, wochenbasiert, aus der erkenntlich ist, dass die Sanierung greift. Er muss ein Sanierungskonzept vorlegen, in dem er beschreibt, was hat zur Krise geführt und mit welchen Maßnahmen löse ich diese Krise. Er muss nachweisen, dass er die Rechte der Gläubiger beachtet. Was sind Rechte der Gläubiger? Eigentumsvorbehalt, Sicherungsrechte etc. Noch ein paar Punkte mehr. Das ist ein Anspruchskatalog, den muss er im Antrag abarbeiten. Das ist dann meistens tatsächlich liest sich in ähnlich wie ein Schriftsatz in einem Rechtsstreit. Genauso ist es. These, Beweis, These, Beweis, These, Beweis. Das muss entsprechend abgearbeitet werden. Und da muss man fairerweise sagen, das wird kein Unternehmer allein schaffen, weil er das Know-how dazu einfach nicht hat. Das schafft auch kein normaler Anwalt, auch kein normaler Steuerberater, weil dazu braucht man ein fundiertes Insolvenzwissen. Also kommt da wirklich tatsächlich nur ein Sanierungsspezialist in Frage, ein insolvenzerfahrener Sanierungsspezialist, der den Unternehmer hier schon in der Antragsphase begleitet. Das heißt also, die Eigenverwaltung setzt voraus, dass ich mich eben früher mit dem Thema auseinandersetze, wie in der Regelinsolvenz. Regelinsolvenz wird meistens angemeldet, wenn ich schon kein Geld mehr auf dem Konto habe und wenn mir Finanzamt, Sozialversicherung schon die Konten gepfändet hat. Wenn das bei einem Antrag in der Eigenverwaltung passieren würde, ist das ein K.O.-Kriterium für eine Eigenverwaltung. Das heißt also, eine Eigenverwaltung zwingt zu dem, was eben der Gesetzgeber will, dass der Gesetzgeber sagt, kommst du rechtzeitig, ja, und hast noch nicht dein Tafelsilber für irgendwelche sinnlosen Sanierungsversuche verbraten, dann bekommst du die Eigenverwaltung. Und genau das muss ich im Prinzip in diesem Antrag nachweisen.
Ja, und dann kommen Sie ins Spiel. Wie findet der Unternehmer Sie? Googelt er einfach oder gibt es da irgendwelche Kataloge, wo Sanierer ausgewiesen werden?
Nein, also da gibt es leider keinen Katalog. Wäre schön, wenn es das gäbe. Ja, tatsächlich, er googelt uns oder er findet uns auf Empfehlung. Wie gesagt, wir sind seit 1988 als Sanierer tätig. Ich glaube, wir haben uns hoffentlich einen sehr, sehr guten Ruf schon erarbeitet. Das heißt, uns kennen viele Steuerberater, viele Wirtschaftsprüfer, auch viele Banken kennen uns. Das heißt, oftmals kommt der Unternehmer auf Empfehlung vom Steuerberater. Natürlich eben auch googeln. Das heißt, wir veröffentlichen sehr viel zu Insolvenzthemen, auch gerade zum Thema Eigenverwaltung. Ich halte viel Vorträge. Wir publizieren natürlich auch viel, auch über Social Medias. Das heißt, wenn ein Unternehmer einen insolvenzerfahrenen Sanierer finden will, dann findet der den auch eben über Google, wie auch immer. So, und so kommen eben viele über Empfehlung zu uns, aber eben auch, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, eben auch, indem sie googeln und dann auf uns stoßen.
Jetzt bedeutet ja Sanierung, dass irgendjemand mit Sicherheit verzichten muss auf irgendeine Leistung. Ist das in der Regel so oder kann man sagen, es geht auch ohne einen Verzicht? Und wie kann man Gläubigern beibringen, dass sie verzichten müssen in dem Fall?
Also zunächst einmal würde ich Sanierung anders definieren. Also Sanierung ist für mich Verhaltensänderung. Und dazu muss der Unternehmer bereit sein. Das heißt, er muss erkennen, was in meiner Art, Entscheidungen zu treffen in der Vergangenheit ist falsch. Und wie komme ich in Zukunft in einen Mechanismus, möglichst viele richtige Entscheidungen zu treffen. Und das dann zunächst mal bei mir und dann natürlich auch bei meinen Mitarbeitern umzusetzen. Einstein hat mal gesagt, nur ein Dummer glaubt, wenn er immer das Gleiche macht, kommt jedes Mal was anderes raus. Und das gilt bei der Sanierung auch. Also das zentrale Thema ist tatsächlich zuerst einmal, sich mit dem Unternehmer auseinanderzusetzen. Bist du bereit, diesen Weg auch tatsächlich zu gehen? Wenn ich der Überzeugung bin, dass ein Unternehmer das nicht machen will, gehe ich mit ihm auch in keine Sanierung, egal in welcher Form. Also das ist mal ein wichtiger Punkt, der für mich Voraussetzung für eine Sanierung ist. Und ja, zu diesem Thema, da kommen wir jetzt natürlich ein bisschen vielleicht zu dem Unterschied Insolvenz in Eigenverwaltung und Regelinsolvenz. In der Regelinsolvenz kommt ja, wie vorher gesagt, ein Insolvenzverwalter. Und ohne jetzt Insolvenzverwaltern irgendwie etwas Negatives zuzusprechen, ist es aber schon meistens so, dass die meisten Insolvenzverwalter jetzt keine Sanierungserfahrung haben. Das heißt, was ist deren Lösungsansatz? Die versuchen möglichst schnell für das Unternehmen einen Käufer zu finden. Und wenn sie den nicht finden, wird das Unternehmen zerschlagen. Das ist meistens die Vorgehensweise eines Insolvenzverwalters. Warum? Weil er eben meistens auch keine Sanierungserfahrung hat und deswegen in vielen Fällen auch oftmals nicht sanieren kann. Der Insolvenzverwalter definiert oft Sanierung, wenn er das Unternehmen verkauft hat, aber in den meisten Fällen findet es im unsanierten Zustand statt. Die Eigenverwaltung hat da eben den anderen Ansatz. Die Eigenverwaltung sagt, ich will das Unternehmen durchsanieren und im Idealfall behält der Unternehmer das Unternehmen im durchsanierten Zustand. Natürlich ist es in manchen Fällen auch sinnvoll, dass man dem Unternehmer klar macht, dass man auch, es wäre vielleicht gut, wenn wir einen Co-Investor suchen, der die Tools oder die Talente, die du nicht hast oder die wir im Unternehmen nicht vorfinden, in das Unternehmen vielleicht mit reinbringt. Das kann banal Geld sein, das kann aber auch Wissen, Know-how oder wie auch immer sein. Und das heißt, es findet dann auch in einem Eigenverwaltungsverfahren dann durchaus, findet man dann vor, dass man eben da auch Investoren sucht, aber meistens sind es eben Co-Investoren, die dann in das Unternehmen mit einsteigen. Und jetzt kommt ein wesentlicher Punkt. Ich denke, man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt als Insolvenzverwalter ein nicht durchsaniertes Unternehmen verkaufe oder wenn ich es nicht verkaufen kann, in Einzelteile zerlege, zerschlage und dann in Einzelteilen verkaufe, dass die Quote, die für die Gläubiger rauskommt, dann relativ niedrig ist. In Deutschland ist der Durchschnitt bei Regelinsolvenzen bei 2,7% Quote. In der Eigenverwaltung hat man die Chance, tatsächlich eine Wertschöpfung zu generieren. Das heißt, wenn ich in der Eigenverwaltung das Unternehmen fortführe und dann im Zuge der Fortführung saniere, bedeutet ja im Idealfall, dass ich im Verfahren eine Wertschöpfung generiere. Diese Wertschöpfung kann ich später über die Quote an die Gläubiger weitergeben. Wenn ich dann noch für das Unternehmen einen Co-Investor suche, der sich an einem Teil des Unternehmens habe ich meistens den Effekt, dass allein der Gegenwert für das Investment, der ja dann auch an die Gläubiger fließt, obwohl ich nur einen Teil des Unternehmens verkaufe, ist der deutlich höher, als wie wenn der Insolvenzverwalter ein nicht durchsaniertes Unternehmen zu 100% an niemand anders verkauft. Warum? Weil allein der Wert des Unternehmens im durchsanierten Zustand wesentlich höher ist, wie ein Unternehmen, das ich im nicht durchsanierten Zustand verkaufe. Und daher kommt eben genau der entscheidende Punkt auch für die Gläubiger. Das heißt, die Eigenverwaltung führt dazu, dass die Quote, die an die Gläubiger ausgeschüttet wird, im Durchschnitt signifikant höher ist als in einer Regelinsolvenz. In der Eigenverwaltung ist es in der letzten Erhebung, liegt die Durchschnittsquote bei 18,7%. Also ich sage jetzt mal fast zehnfach so hoch wie in der Regelinsolvenz. Bei unserem Verfahren liegt die Quote im Durchschnitt bei ca. 36%. Ja. Und das bedeutet, dass man jetzt dem Gläubiger natürlich, obwohl er am Anfang das böse Wort Insolvenz hört, ihm natürlich jetzt sagen kann, pass auf, lieber Gläubiger, wenn du natürlich jetzt die Regelinsolvenz wählst und uns nicht unterstützt, dann hast du natürlich die große Gefahr, dass da wahrscheinlich nur eine geringe Quote rauskommt. Das heißt, dein Schaden wird wahrscheinlich relativ maximal sein. Unterstützt du uns aber in der Eigenverwaltung als Gläubiger, gehst du den Weg mit, bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dein Schaden deutlich geringer sein wird, weil du eine höhere Quote bekommst. Das ist dann quasi der Lohn und der Vorteil der Eigenverwaltung, wenn du sie mit unterstützt. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt dazu, dass dann man natürlich auch dem Gläubiger sagen kann, gerade denen, die auch Lieferant sind, dass man sagt, der Unterschied zur Regelinsolvenz ist, du wirst wahrscheinlich in der Regelinsolvenz mit dem Unternehmen nie mehr Geld verdienen. Ja, das ist weg, das ist nicht mehr im Markt. Unterstützt du uns in der Eigenverwaltung, werden wir weiter Geschäfte machen. Das heißt, was du uns jetzt in der Insolvenz belieferst, bekommst du auch sofort bezahlt. Da bist du safe, das Geld bekommst du. Wenn wir durchsaniert haben, werden wir nicht zu einem anderen Lieferanten wechseln, gerade wenn du uns innerhalb des Verfahrens die Stange gehalten hast. Das heißt, du verdienst im Verfahren und nach dem Verfahren mit uns wieder Geld. In der Regelinsolvenz hast du maximal den Schaden und wirst vermutlich mit uns keinen Cent mehr verdienen. So, das heißt, wenn der Gläubiger darüber nachdenkt, sitzt er eigentlich mit uns im Boot und muss eigentlich Interesse haben, auch die Eigenverwaltung zu unterstützen, weil er einen ganz klaren Vorteil hat.
Unterstützung bedeutet zum einen wahrscheinlich, dass er die Füße stillhält und jetzt auf Eintreibungsmaßnahmen erstmal verzichtet und vielleicht auch, dass er von Beginn an schon einen Verzicht auf gewisse Größen ausübt.
Ja, da ist natürlich die Insolvenz knallhart. Also das heißt, Insolvenz, auch ob jetzt Regelinsolvenz oder Eigenverwaltung, bedeutet ja, in dem Moment, wo ich Insolvenz anmelde, hat der Gläubiger per se keinen Zugriff. Er kann nicht mehr pfänden, er kann nicht vollstrecken. Selbst zum Beispiel auf das, wo jetzt zum Beispiel Eigentumsvorbehalt ist, wenn ich das nicht will in der Eigenverwaltung, dann kann er darauf erst einmal nicht zugreifen. Das heißt, man kann mit den Waren weiter produzieren. Natürlich muss man ihn dann entschädigen. Das ist das, was ich anfangs gesagt habe, Gläubigerrechte wahren. Natürlich, wenn ein Eigentumsvorbehalt ist, dann muss ich den beachten. Und wenn ich die Ware in meinen Produktionsprozess einschleuse, dann muss ich das auch aus den Erlösen des Produktionsprozesses dem Gläubiger dann natürlich vergüten, wenn ich die Ware nutze. Oder ich gebe sie ihm zurück, wenn ich sie nicht mehr brauche. Aber, und das ist das Wichtige, in einem Insolvenzverfahren, egal ob Regelinsolvenz oder Eigenverwaltung, bedeutet das, dass jetzt erst einmal alle Verbindlichkeiten, die da sind, quasi in eine Schublade kommen. Ja, und der Gläubiger kann nicht vollstrecken oder sonst irgendetwas machen, weil eben hier entsprechende Schutzrechte im Insolvenzverfahren bestehen. So, und im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man eben sagt, am Anfang eines Insolvenzverfahrens kommen alle Forderungen gegen das Unternehmen in eine Schublade und werden am Ende des Verfahrens aus der Schublade rausgenommen und dann bekommt der Unternehmer auf diese Forderung, die in der Schublade ist, eine Quote. In der Regelinsolvenz ist es eben niedriger, in der Eigenverwaltung ist es eben signifikant höher. Und mit dieser Quote verzichtet der Unternehmer der Gläubiger dann auf den Rest. Ja. In der Eigenverwaltung meistens im Zuge eines Insolvenzplans, in der Regelinsolvenz per Gesetz. Weil wenn das Verfahren dann beendet ist, dann ist auch die Forderung damit erloschen mit Auszahlung der Quote.
Ja. Ja.
Das heißt also, diese Verhandlung, was man sich da vorstellt, dass man jetzt mit Gläubigern über einen Haircut verhandelt, das findet eigentlich nur in Sanierungen statt, die außerhalb der Insolvenz sind.
Ja, und gibt es dann auch so eine Rangigkeit? Also in der Insolvenz werden ja auch Mitarbeiter zum Beispiel eher geschützt. Das ist auch in der Eigenverwaltung so.
Eigentlich nein. Also wo eben abgestuft wird, ist, wenn Gläubiger bestimmte Rechte haben. Also zum Beispiel Eigentumsvorbehaltrecht. Ne? Also der wird natürlich vorrangig bedient, wenn zum Beispiel irgendein Gläubiger rechtskräftig Sicherheiten abgetreten bekommen hat. Ne? Als Beispiel, die Bank hat an die Bank sind Maschinen abgetreten worden etc. Dann ist das natürlich ein Recht, das zu beachten ist. Ne? Dieses Recht ist natürlich im Zuge des Insolvenzverfahrens zu beachten und zu regeln. Ne? Entweder, was weiß ich, man verkauft die Maschine oder man kauft die Maschine der Bank zurück, ne? Oder wie auch immer. Und das sowohl in der Eigenverwaltung wie auch in der Regelinsolvenz. Die meisten anderen Gläubiger haben ja keine Sicherheiten. Das sind die sogenannten nicht nachrangigen Gläubiger. So, diese nicht nachrangigen Gläubiger nehmen dann eben an der Quote teil, später wie jeder andere Gläubiger auch. Ja, da wird auch nicht unterschieden, da gibt's auch keine Vorrechte. Ja, auch der Staat hat keine Vorrechte. Ne? Also auch das Finanzamt, auch Sozialversicherungsträger haben da keine Vorrechte.
Und gibt's dann auch ein Insolvenzausfallgeld für die Mitarbeiter in der Eigenverwaltung?
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Ne? Also was eben das Interessante an einer Insolvenz, das gilt jetzt nicht nur für die Eigenverwaltung, auch für die Regelinsolvenz ist, dass natürlich der Gesetzgeber sich überlegt hat, wie kann ich jetzt ein Unternehmen innerhalb eines Insolvenzverfahrens refinanzieren, damit das Unternehmen im Verfahren auch Working Capital hat. Eine Möglichkeit dazu ist eben das sogenannte Insolvenzgeld. Das heißt, Insolvenzgeld zahlt die Produktivität meiner Mitarbeiter für maximal 3 Monate. Und dieses Geld kommt von der Agentur für Arbeit. Das heißt also, wenn ich jetzt rechtzeitig anmelde, das heißt, es bestehen noch keine Lohnrückstände. Wenn ich jetzt rechtzeitig anmelde, jetzt als Beispiel, ich melde jetzt am 1. April, melde ich eine Insolvenz an in Eigenverwaltung, dann würden die Mitarbeiter für April, Mai und Juni Insolvenzgeld bekommen. Das heißt, in dieser Zeit wird das Unternehmen fortgeführt, erwirtschaftet Geld, muss aber für seine Mitarbeiter dieses Geld nicht ausgeben, weil die Mitarbeiter Insolvenzgeld bekommen. Und diese Wertschöpfung, die ich da im Verfahren generiere, soll mir im Verfahren ermöglichen, das Unternehmen im Verfahren mit diesem Eigenkapital fortzuführen. Natürlich auch mit dem Kapital, mit dem ich ins Verfahren gehe. Ja, aber das ist eben dazu da, im Verfahren das Unternehmen erstmal zu refinanzieren. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt verspätet anmelde, na, jetzt nehmen wir mal an, ich habe schon seit Februar die Löhne nicht mehr bezahlt. Ja, dann bekommen die Mitarbeiter natürlich auch Insolvenzgeld, aber sie bekommen sie dann, ich melde wieder am 1.4. an. Die Mitarbeiter bekommen jetzt aber Insolvenzgeld für Februar, März. Also bleibt vielleicht nur noch der April von Insolvenzgeld übrig. So, das bedeutet natürlich, dass dann meine Wertschöpfung aus dieser Insolvenzgeldphase in der Insolvenz deutlich geringer ist. So, und das sind zum Beispiel so die negativen Folgen, wenn man zu spät Insolvenz anmeldet. Also die Mitarbeiter werden zwar dann durch das Insolvenzgeld geschützt, aber eben maximal 3 Monate. Und diese 3 Monate muss man immer rechnen vom Zeitpunkt der Eröffnung, 3 Monate zurück oder 3 Monate nach vorne.
Jetzt ist es natürlich die Frage, wie motiviere ich einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, eine Insolvenz anzumelden. Sie sagten ja vorhin, Sie machen auch Vorträge. Kommen denn da auch gefährdete Unternehmer zum einen zum anderen? Wo liegen die größten Fehler, die Unternehmer jetzt begehen, bevor sie in die Insolvenz gehen?
Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Die größten Fehler, und das ist tatsächlich auch das größte Gefahrenpotenzial. Viele Unternehmer meinen, sie müssen jetzt vor einer bevorstehenden Insolvenz noch versuchen zu retten, was zu retten ist. Und was sie damit machen, sind tatsächlich meistens fortgesetzte Straftaten. Das heißt, man versucht zum Beispiel, irgendwelche Autos aus der Firma an privat zu verkaufen. Das heißt, da wird der Porsche, der 50.000 Euro wert ist, wird dann für 10.000 Euro an die Ehefrau verkauft oder wie auch immer. Das sind sogenannte Bankrott-Tatbestände. Das heißt also, man versucht hier dem Unternehmen Vermögen zu entziehen. Das ist, wenn sowas im Vorfeld gemacht wird, ist ein absolutes K.O.-Kriterium für eine Eigenverwaltung, weil die Eigenverwaltung natürlich voraussetzt, dass ich ein redlicher und ehrlicher Kaufmann bin. Also das heißt, damit habe ich schon mal die Voraussetzung für eine Eigenverwaltung verletzt. Das Zweite ist natürlich auch, was man wissen muss, umso mehr ein Unternehmer oder ein Unternehmen in Insolvenznähe gerät, umso weniger gilt der gesunde Menschenverstand. Warum? Weil die Insolvenz eine vollkommen andere Denklogik hat, wie ich im normalen Geschäftsleben habe. Das heißt, das macht der Unternehmer und denkt sich nichts dabei. Er versucht erst einmal so lange alles zu zahlen, was geht. Auch in der Meinung, ich will möglichst nicht schuldig bleiben, auch wenn ich weiß, dass ich dann in die Insolvenz gehe, zahlt meistens dann natürlich die ältesten Rechnungen, weil er meint, den Lieferant kenne ich ja, ne, den treffe ich abends beim Schafkopf, den zahle ich, die neuen Sachen zahlt er nicht. So, damit begeht er eine Gläubigerbegünstigung und damit auch faktisch wieder eine Straftat. Das heißt also, nach welchen Kriterien in Insolvenznähe gezahlt werden muss, weiß ein insolvenzerfahrener Sanierungsspezialist. Und da werden halt viele Fehler gemacht, weil man da zunächst mal nach dem gesunden Menschenverstand oder nach der eigenen Moralvorstellung agiert. Na, die muss ich doch zahlen. Der Lieferant hat mir immer die Stange gehalten. Den zahle ich jetzt. Na, die Krankenversicherung für meine Mitarbeiter zahle ich nicht. So. Und das eben sind genau diese Fehler, die dann eben teilweise eine Insolvenz in Eigenverwaltung verhindern. Aber was viel schlimmer ist, die möglicherweise eben Insolvenzstraftaten begründen, für die ich später zivil und vielleicht auch sogar strafrechtlich später in Anspruch genommen werde. Also da ist es eben sehr, sehr wichtig, wenn ich weiß, ich bin jetzt wirklich in einer Krise und könnte in Insolvenz nie sein, dass ich mir da einen insolvenzerfahrenen Spezialisten hole, der mich durch dieses Minenfeld durchführt, ohne dass mir was passiert. Und ja, weil Sie sagen, bei den Vorträgen, wenn ich natürlich einen Vortrag schreibe, Insolvenz in Eigenverwaltung, dann habe ich leere Stühle, weil da will natürlich keiner kommen und will sich nicht outen. Was ich halt dann immer mache, ist ein bisschen ein Trick, indem ich zum Beispiel dem Vortrag den Titel gebe, Hilfe, mein Lieferant hat Insolvenz, was mache ich?
Ja.
So, und dann kann man unter dem guten Vorsatz, dass man sagt, ja, ich bin ja nicht betroffen, aber ich habe einen Lieferanten, der ist der Insolvenz, jetzt will ich wissen, was muss ich da tun? Dann füllen sie natürlich schon die Stühle und dann geht es schon, weil dann muss sich der Unternehmer nicht unbedingt outen. Ja, also da braucht man ein bisschen Empathie und ein bisschen Feingefühl, dass man sagt, wie kriege ich da die Unternehmer an den Tisch, damit die das mal anhören. Also das gilt so für Vorträge etc. Ansonsten ist es natürlich so, dass ich jedem Unternehmer anbiete, und das halte ich auch, egal wie groß das Unternehmen ist, ich führe mit jedem Unternehmer, der bei mir anfragt, ein Erstgespräch, und es kostet auch nichts. Das Erstgespräch kann auch manchmal 2 oder 3 Gespräche umfassen, je nachdem, wie kompliziert das die Thematik ist. Ne? Ich höre mir jeden Fall an. Wie ist dann bei uns die Vorgehensweise, wenn jetzt ein Unternehmer da ist, mir sein Fall schildert und ich komme zu der Erkenntnis, dem könnte ich helfen, dann ist das Erste, was wir machen eine sogenannte Sanierungsanalyse. Das heißt, wir stellen mit dem Unternehmer fest, wie ist denn die Situation, die Krisensituation des Unternehmens, wo stehen wir in der Krisensituation? Und daraus dann ableitend, welche Handlungsoptionen haben wir. Ja, im Idealfall haben wir eine große Bandbreite an Optionen, wenn er rechtzeitig und früh gekommen ist. Im schlimmsten Fall haben wir vielleicht nur eine Option. Und das Ganze ist halt deswegen wichtig, weil wir haben die Erfahrung gemacht, der Unternehmer schätzt den Verlauf einer Krise grundsätzlich zeitlich falsch ein. Also ein Unternehmer meint immer, ein Krisenverlauf ist eine lineare Funktion nach unten. Das ist einfach eine Gerade, die halt immer weiter und relativ gleichmäßig nach unten geht. Aber er vergisst, dass eben der Krisenverlauf eben keine Gerade nach unten ist, sondern eine Exponentialfunktion nach unten. Das heißt, das Ding kippt irgendwann ab, das kriegt eine enorme Dynamik, und das bedeutet, wenn ich dann an einem Punkt bin, wo das Ding quasi nach unten abkippt und ich habe nicht vorher reagiert, dann ist der optimale Zeitpunkt vorbei oder überhaupt der mögliche Zeitpunkt vorbei, wo ich überhaupt noch selber die Dinge in die Hand habe und reagieren kann. Und warum knickt so eine Gerade in eine Exponentialfunktion ab? Gerade weil der Unternehmer oftmals meint, ich weiß von der Krise, aber kein anderer im Unternehmen, meine Ehefrau, die wissen alle noch nichts. Und er vergisst, dass zum Beispiel sein Einkäufer ruft jetzt beim Lieferanten an, meistens kennen die sich ja, und sagen, du Franz, für den Kunden Müller brauche ich morgen mal schnell 3 Paletten auf dem Hof, kannst du mir die morgen liefern? Und dann hört er, du Peter, hör mal zu, momentan kann er da gerade gar nichts liefern, ihr habt 4 Rechnungen offen und bevor die nicht bezahlt sind, kann ich da leider gar nichts liefern. Sorry, tut mir leid. So, was passiert? Der gute Einkäufer sagt, oh, ich bin hier auf dem sinkenden Schiff, ich schaue mich mal nach einem anderen Job um und ist weg. Damit geht Know-how und Kapazität verloren. Der Schlechte, der vielleicht keinen neuen Job kriegt, was macht der? Der marschiert in die Buchhaltung und sagt, was ist denn in dem Drecksladen hier los? Ich kriege von meinem Lieferanten keine Lieferung. Sehen wir pleite oder was? Die Folge ist immer die gleiche. Das ist ein Katalysatoreffekt, das diese Gerade nach unten zum Abkippen bringt. Und umso mehr solcher Katalysatoreneffekte erfolgen, umso schneller knickt das Ding nach unten ab und umso schneller ist die Dynamik in die Krise. Und das ist etwas, was ein Unternehmer oftmals nicht realisiert und deswegen zu spät kommt. Ne? Er meint, ich habe ja noch 6 Monate Zeit, bis ich da hinten am Ende der Geraden bin, während er die nicht mehr hat, weil das Ding nach unten abkippt und er hat vielleicht nur noch 3 Wochen Zeit. Und das ist eben ein wesentlicher Bestandteil in der Sanierungsanalyse zu erkennen, wo auf diesem Strahl befinden wir uns denn und welche Optionen haben wir denn noch? Und da leider erlebe ich halt zu oft, dass viele Unternehmer deutlich zu spät kommen und wir tatsächlich hier keine Sanierungsoption mehr haben, sondern ich ihm nur noch raten kann, du, damit du nicht auch noch wegen Insolvenzverschleppung drankommst, machen wir jetzt einen Regelinsolvenzantrag. Also das Verhältnis ungefähr ist 10:2. Das heißt, wir führen 10 Erstgespräche. Mit 2 kann ich in die Eigenverwaltung gehen. Bei 8 muss ich sagen, ist nicht mehr. Und dieses Verhältnis war vor Corona. Nach Corona haben wir jetzt ein Verhältnis von 20:3. Das unter anderem auch noch dadurch resultiert, dass viele noch der Meinung sind, diese Insolvenzanmeldungspflicht, wie sie mal unter Corona ausgesetzt wurde, gilt immer noch. Und sagen, wieso? Ich muss doch gar nicht Insolvenz anmelden. Der Gesetzgeber hat doch gesagt, ich muss gar nicht Insolvenz anmelden. Also da besteht natürlich noch viel Aufklärungsbedarf, die aber eigentlich der Unternehmer selber befriedigen könnte, wenn er es wollte. Aber viele wollen sich, wenn sie in der Krise sind, mit dem Thema nicht befassen, schieben das erstmal, was menschlich verständlich ist, von sich und wollen sich mit diesem Thema nicht befassen. Dabei wäre es da gerade wichtig zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier in der Krise bin, hole ich mir einen Spezialisten. Ich bin vielleicht als Unternehmer nur einmal in meinem Leben in so einer Situation. Der Sanierungsspezialist hat es 3-mal in der Woche. Der weiß genau, was in dem Moment an zu tun ist und was die richtigen Schritte sind und unter welche Steine er schauen muss.
Sie haben im Vorgespräch mal das Thema erwähnt oder das Beispiel erwähnt. Unternehmer, Spediteur, hat 16 LKWs ausgelastet und hatte wohl 20 auf dem Hof stehen. Also die Absicherung von vielleicht zukünftigen Kapazitäten, die aber in der Regel nie reinkommen. Sind das eigentlich Fälle, die man oft sieht, auch in anderen Bereichen, dass im Prinzip zu viel vorgehalten wird und dass man aus dem Vollen schöpft, solange man es noch kann. Und Sie als Spezialist haben halt den Überblick darüber und können dann entsprechend auch fragen, warum machen Sie das und wie gibt es Lösungsansätze?
Ja, also man muss natürlich tatsächlich unterscheiden, dass man sagt, es gibt natürlich Unternehmer, die, ich sage jetzt bewusst, böse Prestigeentscheider sind, na, die also zum Beispiel sagen, der Spediteur hat 20 LKWs, 16 sind nur ausgelastet. Und wenn der normale Berater ihn dann fragt, dann sagt er, naja, wenn mir ein LKW ausfällt, brauche ich ja einen Ersatz-LKW. Na, dann sagt der normale Berater, gut, ist okay, aber trotzdem schafft die 4 LKWs ab, dann geht's ja wieder gut, da ist meine Rechnung, da ist mein Bericht, tschüss. Der richtige Sanierer muss eigentlich das hinterfragen. Und sagen, pass mal auf, lieber Unternehmer, warum hast du jetzt 20 LKWs, obwohl du nur 16 brauchst? Dann wird man am Anfang natürlich auch so eine betriebswirtschaftliche Argumentation haben. Wenn mir der LKW ausfällt, dann habe ich eben einen Ersatz-LKW. Aber wenn man dann ein bisschen nachbohrt, findet man raus, 10 Minuten von der Spedition ist ein LKW-Verleih. Das heißt, wenn dem ein LKW ausfällt, hat er in 10 Minuten einen auf dem Hof. Und dann muss man halt fragen, du pass mal auf, warum hast du trotzdem 20 LKWs, ne, obwohl du nur 16 brauchst und im Falle des Falles in 10 Minuten einen Ersatz-LKW von nebenan bekommen kannst. Dann stellt sich irgendwann eben raus, dass im Nachbarort ein Schulfreund ist, der hat auch eine Spedition, der hat 18 LKWs und er möchte der Größere sein. Das heißt also, oftmals sind vermeintlich betriebswirtschaftliche Entscheidungen, eine CNC-Maschine zu kaufen, ein Betriebsgebäude zu kaufen oder zu bauen, eine bestimmte Autoflotte zu haben oder wie auch immer, stellt sich, wenn man tiefer bohrt, eigentlich als Prestigeentscheidungen raus, weil der Unternehmer eigentlich im Grunde weiß, dass er das gar nicht auslasten kann und dass das eigentlich nicht vernünftig ist, was er da macht. So, da ist das, was ich Anfang gesagt habe, das ist der Punkt, wo man sagt, kann ich dem Unternehmer begreifbar machen, dass seine Art zu denken und Entscheidungen zu treffen falsch ist. Und wenn er das bereit ist zu erkennen und in Zukunft auf andere Art und Weise Entscheidungen trifft, dann kann ich ihm auch helfen. Wenn er dazu nicht bereit ist, werde ich ihm auch nicht helfen können. Natürlich gibt es auch Insolvenzgründe, wo ich sage, da kann der Unternehmer vielleicht jetzt nichts oder weniger dafür. Also wir haben jetzt beispielsweise einen Maschinenbauer, bei denen hat es vor Corona und auch während Corona geboomt. So, dann kam die Ukraine-Krise und das Ding ist eingebrochen. Was die aber in der Zwischenzeit gemacht haben, weil es geboomt haben, die haben halt hier eine Maschine und dort eine Maschine, weil sie gesagt haben, wenn der Umsatz weiter in dem Maße ansteigt, müssen wir in der Lage sein, den abzuarbeiten. Also haben sie investiert in Maschinen und in Mitarbeiter. Dann ist das Ding eingebrochen. Der Umsatz ist von, keine Ahnung, 30 Millionen auf 20 Millionen eingebrochen. Jetzt habe ich aber trotzdem die Mitarbeiter und die Maschinen finanziert. So, und das heißt, ich kann so schnell außerhalb einer Insolvenz gar nicht die Kosten so schnell bereinigen, wie es notwendig wäre, damit ich wieder auf schwarze Zahlen komme. Und da hilft mir natürlich ein Insolvenzverfahren, insbesondere Insolvenz in Eigenverwaltung, weil ich mich in einem Insolvenzverfahren natürlich deutlich schneller und billiger von Mitarbeitern trennen kann. Aber was genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger ist, ich kann mich auch von verlustbringenden Verträgen trennen. Ich kann zum Beispiel bei der Leasingmaschine sagen, liebe Leasinggesellschaft, die Maschine brauche ich nicht. Holt ihr bitte morgen ab und ich höre sofort auf zu zahlen. Kann ich aber nur innerhalb der Insolvenz. Außerhalb der Insolvenz muss ich den Vertrag erfüllen. Und das sind eben Werkzeuge innerhalb der Insolvenz, die mir eben innerhalb der Insolvenz erlauben, deutlich effizienter zu sanieren als außerhalb der Insolvenz. Ich komme aus Mietverträgen raus. Wir hatten einen anderen Fall, die haben ein Unternehmen, die haben Events gemacht, sind dann sehr schnell gewachsen, haben den Kompromiss gemacht, dass sie in Standorte reingegangen sind, die viel zu teuer waren. Haben aber Mietverträge gehabt, die sind noch 8 oder 10 Jahre gelaufen. Im Normalfall kommst du aus den Verträgen nicht raus. Innerhalb der Insolvenz in Eigenverwaltung sagen wir den Vermieter, du pass mal auf, entweder wir einigen uns jetzt auf eine reduzierte Miete oder wenn nicht, sind wir nächsten Monat hier draußen und was du mit den Räumen machst, ist uns gerade egal. Bringt natürlich auch als Sanierungsmaßnahme Druck auf den Vermieter, der sich dann schon überlegt, naja, vielleicht gehe ich dann doch jetzt mit der Miete runter und habe die dann in Zukunft als sicheren Mieter oder poker ich und sage, die gehen raus und ich hoffe, dass ich wieder einen Mieter finde, der mir den gleichen Mietpreis zahlt wie der vorherige. Also ich habe in einer Eigenverwaltung Sanierungswerkzeuge, die ich außerhalb der Insolvenz nicht habe. Und das macht eben die Sanierung innerhalb der Insolvenz in Eigenverwaltung so attraktiv und vor allen Dingen effektiv.
Der Unternehmer muss natürlich mitspielen, das haben Sie ja vorhin schon mal gesagt. In wie vielen Fällen funktioniert das sehr gut und gibt es auch Fälle, wo Sie dann vielleicht 2-3 Monate schon im Projekt drin sind und Sie merken, oh, das funktioniert gar nicht?
Also ganz ehrlich, sehr, sehr selten. Warum? Weil wir natürlich vorher uns sehr genau anschauen, mit wem können wir in ein Eigenverwaltungsverfahren gehen oder nicht. Und das ist schon sehr wichtig. Also ich sage am Anfang immer dem Unternehmer, in dem Moment, an wo wir in eine Insolvenz in Eigenverwaltung gehen, sind Sie gleichzeitig Geschäftsführer und Insolvenzverwalter. In dem Moment, an wo Sie in einen Konflikt kommen, als Geschäftsführer oder als Insolvenzverwalter zu entscheiden, dürfen Sie nur als Insolvenzverwalter entscheiden. Wenn Sie als Geschäftsführer dann in diesem Konflikt als Geschäftsführer entscheiden, sind wir sofort in der Regel Insolvenz und das Ding ist durch. Ja. Und Sie lösen möglicherweise dann vielleicht sogar noch Haftungen aus, ne? Weil wenn Sie als Geschäftsführer dann was entscheiden, was Sie als Insolvenzverwalter nicht dürften, kann das unter anderem natürlich auch eine Haftung auslösen. Das heißt, wir schauen uns natürlich das Unternehmen und den Unternehmer sehr genau an. Ist unter den Umständen tatsächlich eine Eigenverwaltung auch durchführbar und wird sie Erfolg haben? Also ich sage immer, ich muss bei der Antragstellung einer Eigenverwaltung, muss ich als Sanierer wissen, wie komme ich hinten aus dem Verfahren wieder raus. Wenn ich das weiß, kann ich die Eigenverwaltung machen. Wenn ich das nicht weiß, darf ich sie als verantwortungsvoller Sanierer nicht machen. Deswegen sind die Quoten, wo ein Verfahren nicht funktioniert, sehr selten. Und da muss ich sagen, liegt es selten am Unternehmer, was immer mal wieder vorkommen kann. Wir haben alle keine Glaskugel. Als Beispiel, wir haben ein Maschinenbauunternehmen gehabt, das eben schon vor der Ukraine-Krise in die Insolvenz gegangen ist. Warum? Weil ein großer Kunde nicht bezahlt hat und die Versicherung sich geweigert hat, das zu regulieren. Ansonsten war der Betrieb im Grunde relativ gesund. So, dann haben wir den im Verfahren fortgeführt, hat auch alles funktioniert. Dann kam die Ukraine-Krise, was dazu geführt hat, dass er Kunden in osteuropäischen Ländern von heute auf morgen nicht mehr beliefern konnte. Selbst in der Insolvenz kannst du das so schnell nicht ersetzen. Das heißt, hier ist das Verfahren tatsächlich gescheitert. Da mussten wir die Reißleine ziehen und sagen, okay, hier ist der Grund, das Unternehmen tatsächlich fortzuführen und sanieren, nicht mehr gegeben. Und dann passiert das, was in einem normalen Insolvenzverfahren auch ist. Das Unternehmen wird quasi in Einzelteile aufgelöst und zerschlagen. Aber wie gesagt, das sind absolute Ausnahmen. Also wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, sind es über die gesamte Laufzeit vielleicht maximal 1,5%.
Ja, Das ist vernünftig. Im Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf in der Eigenverwaltung, wie oft kommt dann in so einem Prozess es dazu, dass man sagt, naja, vielleicht wäre ein Verkauf doch sinnvoll, oder Sie haben vorhin schon mal das Thema angesprochen, wir holen jemanden rein, der sich beteiligt. Kommt das in vielen Prozessen vor oder ist das eher auch untergeordnet?
Ja, also der Vorteil, wenn natürlich ein Investor in ein Unternehmen einsteigt, das über eine Insolvenz in Eigenverwaltung saniert ist, dann hat es den großen Vorteil, das Unternehmen hat keine Altlasten mehr. Na, eine Insolvenz heißt ja, das Unternehmen ist auf der Passivseite komplett bereinigt. Das heißt, es gibt keine Altlasten, können auch keine Altlasten kommen. Da kann auch nicht das Finanzamt daherkommen und sagen, wir haben jetzt eine Steuerprüfung gemacht und von vor 2 Jahren musst du jetzt eine Steuer nachzahlen. Das ist mit dem Insolvenzverfahren alles weg. Das heißt, es ist natürlich für den Investor eine unwahrscheinlich hoher Sicherheitsfaktor, in ein Unternehmen einzusteigen, von dem ich weiß, das ist quasi reingeniert worden. Da gibt es keine Altlasten mehr. Und was nach vorne passiert, weiß ich, weil ich kenne die Aufträge, ich kenne die Mitarbeiter, ich kenne die Räumlichkeiten, ich kenne alles. Das heißt also, es ist durchaus interessant für einen Investor, in ein Unternehmen im Zuge so eines Eigenverwaltungsverfahrens einzusteigen. Während ich vorher natürlich genau diese Risiken habe, wie ich sie üblicherweise habe. Aber was interessant ist, dieses Thema Insolvenz und Nachfolgeregelung oder auch M&E, ist aus ein paar anderen Gründen interessant. Wir haben zum Beispiel oft erfahren, dass Unternehmen, die an und für sich relativ gut laufen, sollen dann verkauft werden, dann entdeckt man, in dem Unternehmen gibt es eine Pensionszusage, die nicht ausreichend oder vielleicht gar nicht rückgedeckt ist. Das ist normalerweise in vielen M&E-Verfahren dann der Dealbreaker, weil natürlich der Unternehmer sagt, in dem Moment, wo die Pensionszusagen durchgreifen, bin ich zahlungsunfähig. In so ein Unternehmen steige ich nicht ein. Ich kann eigentlich steuerneutral so eine Situation nur in einer Insolvenz in Eigenverwaltung auflösen. Also kann man da zum Beispiel wunderbar das Thema M&E mit einer Eigenverwaltung kombinieren, sodass das Unternehmen dann im Zuge dieser Sanierung in der Eigenverwaltung für den Käufer dann wieder interessant wird, weil wir eben genau diese Altlasten hier abhängen können. Zum Beispiel. Das ist ein Punkt. Und dann auch noch ein Zusammenhang zwischen Thema M&E und unserem Job ist, dass wir oftmals die Erfahrung machen, dass eine Nachfolge gemacht wird. Meistens übernehmen die Kinder von dem Vater das Unternehmen. Dabei werden Kompromisse gemacht, die man normal bei einem fremden Dritten möglicherweise nicht machen würde. Na, man übernimmt die Schulden, obwohl der Kaufpreis, ein reeller Kaufpreis eigentlich viel niedriger wäre, wie die Schuldlast, die man übernimmt und. Mit der Konsequenz davon, dass das Unternehmen 2, 3 Jahre später in erhebliche Schwierigkeiten kommt und dann eben nur über eine Insolvenz eigentlich saniert werden kann. Das erleben wir leider häufig, dass wir Unternehmen, die 2, 3, 4 Jahre vorher von der Generation oder auch von anderen übernommen worden sind, dass die dann Schieflage bekommen und dass wir die dann über eine Insolvenz in Eigenverwaltung sanieren müssen, aber auch Gott sei Dank sanieren können. Und da gibt es also schon einen sehr, sehr engen Zusammenhang mit unseren Kollegen aus dem M&E-Bereich, wo wir eben zusammenarbeiten, wo wir eben den Kollegen einen Lösungsansatz bieten können, vielleicht doch eine Nachfolgeregelung noch zu schaffen, eben über den Umweg einer Eigenverwaltung, die ansonsten nicht zustande gekommen wäre. Ne? Also da gibt es natürlich durchaus gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Und wenn Sie so einen Unternehmensverkauf dann anstreben, suchen Sie sich einen M&E-Berater, der das dann für Sie macht?
Genau, also das wird meistens mit einem M&E-Berater gemacht. Allerdings muss man dazu sagen, da sind wir wieder bei dem Thema, Insolvenz hat seine eigenen Gesetze. Das heißt, man nennt es im Insolvenzverfahren einen sogenannten Distressed M&E. Das heißt also, das sollten natürlich dann schon M&Eler sein, die diese Distress-Erfahrung haben, damit die natürlich wissen, welche Eigenarten in einem Insolvenzverfahren habe ich hier als M&Eler auch zu beachten. Das wird dann eben meistens über so einen Distressed M&E-Berater abgearbeitet.
Was sind das zum Beispiel für Eigenarten?
Dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dem Investor zu erklären, warum er bestimmte Gefahren, die der Investor am Anfang erst einmal immer sieht, eben nicht hat. Ne? Warum können irgendwelche Altlasten nicht mehr aufpoppen, beispielsweise? Ja? Aber auch zum Beispiel die, dass man in den meisten Insolvenzverfahren eben nicht wie im normalen M&E-Verfahren, da bewertet man das Unternehmen, nimmt diese Unternehmensbewertung als Indiz für den Verkauf und sagt dem Käufer, das wäre unsere Kaufpreisvorstellung, die wir eben mit diesem Gutachten hier begründen können. Warum wollen wir diesen Kaufpreis haben? Sowas gibt es in einem Distressed M&A nicht, weil wir da meistens ein Bieterverfahren haben. Das heißt, der Käufer kriegt natürlich alle wesentlichen Unterlagen, die er braucht, um zu bewerten. Man erklärt ihm natürlich auch, was übernimmt er, welche Risiken übernimmt er, welche übernimmt er nicht. Macht dann ein Angebot. Meistens erstmal ein indikatives. Im Idealfall hat man dann mehrere indikative Angebote und schaut dann, mit wem man dann in die nächste Verhandlungsrunde geht. Das ist die Vorgehensweise in einer Insolvenz. In einem normalen M&E orientiere ich mich eher an einen Kaufpreis, der irgendwo ermittelt worden ist. Ne? Das sind die Punkte. Dann gibt es natürlich ein paar Themen, wenn ich in der Sanierung bin und es hat zum Beispiel einen Arbeitsplatzabbau, ne, dass eben der Übernehmer sagt, ich will bestimmte Mitarbeiter nicht mit übernehmen. Da muss man aber auch sagen, wenn ich dann die Mitarbeiter freistelle, kostet das Geld. Wer übernimmt die? Wird die in den Kaufpreis eingepreist oder übernimmt er das direkt oder macht ihr das dann? Also das sind dann Dinge, die einfach in so einem Verfahren auch geregelt werden müssen, wenn es eben zum Beispiel zum Personalabbau kommt. Ne? Das sind zum Beispiel so Dinge. Ja, und daran unterscheidet sich im Wesentlichen normales M&A und Distressed M&A.
Ja, meistens ist beim Distressed M&A der Kaufpreis auch nicht so hoch. Das heißt, der M&A-Berater wird, was die Erfolgsprovision anbetrifft, nicht unbedingt in die Lüfte springen, aber er bekommt dann in der Regel eine monatliche Fee, mit der er schon mal zumindest seine Kosten decken kann,
oder? Eigentlich nein, weil Sie können sich ja vorstellen, wie ich vorhin gesagt habe, wenn Sie jetzt in der Eigenverwaltung, also in der Regelinsolvenz mögen Sie da recht haben, in der Eigenverwaltung schaut schon deutlich anders aus, weil in der Eigenverwaltung haben Sie ein durchsaniertes Unternehmen, das dann schon einen deutlichen Wert hat. Und auch in der Insolvenz in Eigenverwaltung wird gerade da das Unternehmen nicht verschleudert, ne? Sondern das Unternehmen ist durchsaniert, das ist wirtschaftlich wieder stabil, das ist cash-positiv, ne? Hat eine gute Auftragslage, wie auch immer, und damit durchaus einen Wert. Und da wird mit Sicherheit nicht unter Wert verkauft. Also ist das durchaus auch für den M&Eler auch wirtschaftlich sehr interessant.
Da kommen wir jetzt wieder zurück auf den Unternehmer, der immer noch zögert und sagt, naja, muss ich oder will ich oder kann ich? Auch das ist ein Vorteil für ihn. Je früher er an das Thema rangeht, je früher er sie zum Beispiel mit ins Boot nimmt, desto höher sind seine Erträge auch bei einem möglichen Verkauf in der Eigenverwaltung.
Genau, und vor allen Dingen umso höher sind seine Chancen, dass er im Unternehmen bleibt. Ne? Also kommt er früher, können wir in der Eigenverwaltung gut performen, um es mal so zu sagen. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er im Unternehmen verbleibt. Umso höher kann er auch Anteile für sich verargumentieren. Und das ist natürlich der Punkt, den wir auch jedem Unternehmer jedem Unternehmer natürlich auch am Anfang des Verfahrens sagen, dass wir sagen, umso besser du performst, umso besser du mitarbeitest, umso höher sind da deine Chancen, dass du möglichst günstig deine Anteile, die du haben willst, dann behältst, ne, oder möglichst viel Anteile behalten kannst.
Jetzt leben Sie ja nicht auch nur allein von Luft und Liebe. Wie sieht Ihr Pricing aus?
Das ist relativ einfach. Also natürlich am Anfang, wenn der Unternehmer jetzt kommt und wir sind in der Sanierungsanalyse und in der Antragstellung, das ist eine Honorarfindung, indem wir einfach unseren Aufwand kalkulieren, sagen, wie hoch ist der und stellen das dann dem Mandanten in Rechnung. Wenn wir dann im Verfahren sind, haben wir eigentlich auf Deutsch gesagt keine Möglichkeit mehr, das Honorar zu beeinflussen. Warum? Was passiert in der normalen Insolvenz? In der normalen Insolvenz wird der Insolvenzverwalter nach der Insolvenzmasse als Berechnungsgrundlage entlohnt. Das heißt, die Berechnungsgrundlage ist die Insolvenzmasse, die ich vorfinde. Die ist mal groß, mal klein, wie auch immer. Und auf Basis dieser Berechnungsgrundlage nach der sogenannten Insolvenzverwaltervergütungsverordnung bemisst sich das Honorar des Insolvenzverwalters. Und das entnimmt er dann, wenn jetzt als Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, in einem Unternehmen wird jetzt 50% für 2 Millionen verkauft. Ja, das bedeutet dann, diese 2 Millionen plus die Insolvenzmasse, die da dran ist, stellt die Berechnungsgrundlage dar. Sagen wir mal eine Hausnummer 4 Millionen. Aus dieser 4 Millionen berechnet sich die Insolvenzverwaltervergütung nach der Insolvenzverwaltervergütungsverordnung. Das ist in der Regel Insolvenz. In der Eigenverwaltung haben wir, über den Protagonisten haben wir noch gar nicht gesprochen, wir haben einen Sachwalter, der das Verfahren im Auftrag des Gerichts quasi überwacht, wie eine Art Aufsichtsrat. Operative Entscheidungsbefugnis. Bei ein paar wenigen Dingen muss er mit abstimmen, aber ansonsten ist die Eigenverwaltung da autark, aber der überwacht das Verfahren. In der Eigenverwaltung wird dieses Honorar zwischen dem Sachwalter und uns als Sanierer aufgeteilt, nach Gesetz 60-40 zugunsten des Sachwalters. In der Realität aber eher 50-50, weil das immer ein bisschen davon abhängt, wer übernimmt welche Aufgaben im Verfahren. Und da schlägt das Pendel meistens eben zu uns aus, weil wir einfach bestimmte Dinge übernehmen müssen. Das heißt also, wir teilen uns mit dem Sachwalter das Honorar, das der Insolvenzverwalter bekommt. Und da eben läuft es genauso. Da ist die Basis der Berechnung die Insolvenzverwaltervergütungsverordnung. Darum sage ich immer, eine Insolvenz kostet, was sie kostet. Da brauchen wir auch bei der Antragstellung mit dem Mandanten auch nicht diskutieren. Das ist so. Das, was dabei rauskommt, kommt dabei raus. Sicherlich hat man dann auch mal Verfahren, wo das Honorar geringer ist. Und man hat sicherlich auch mal Verfahren, wo das Honorar gemessen an der Arbeit vielleicht zu hoch ist. Aber das ist einfach durch diese Insolvenzverwaltervergütungsverordnung so bedingt. Das ist einfach so.
Ja, gleicht sich ja dann irgendwie auch wieder aus.
Genau. Ja. Wichtig ist noch, vielleicht, weil wir jetzt von dem Protagonisten gesprochen haben, vom Sachwalter. Also unsere Position in der Eigenverwaltung ist, der Gesetzgeber schreibt eben auch in der Eigenverwaltung vor, der Eigenverwalter, also der Unternehmer, muss garantieren, dass das insolvenzrechtliche Know-how in das Verfahren kommt. So, und dazu braucht er einen insolvenzerfahrenen Sanierer, aus unserer Sicht eben schon in der Antragstellung, weil sonst geht die Antragstellung schief. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es eben, im Verfahren den Unternehmer durch dieses Verfahren durchzuleiten und mit ihm auch die Sanierungsmaßnahmen zu machen. Ohne einen solchen insolvenzerfahrenen Sanierer wird keine Eigenverwaltung genehmigt. Die ist zwecklos. Die brauchen wir nicht beantragen. Also, und das ist unsere Position. Wir sind quasi der Sanierer im Eigenverwaltungsverfahren. Und ohne einen insolvenzerfahrenen Sanierer, und die Betonung liegt wirklich auch auf Insolvenzverfahren. Also der normale Sanierer, der noch nie eine Insolvenz gemacht hat, ist da ungeeignet, weil er das Know-how nicht hat. Der wird auch vom Gericht nicht akzeptiert, muss man dazu sagen. Also das Gericht schaut sich da die Qualifikation des Sanierers sehr genau an. Und umgekehrt begleitet dieser Sanierer dann den Unternehmen eben komplett durch das Verfahren durch, idealerweise von der Vorbereitung über die Antragstellung bis ganz hinten hin, bis sogar hinten drin, wenn die Quote ausgezahlt wird. Also das ist die Aufgabe des Sanierers.
Sachwalter. Wer ist Sachwalter? Welche Qualifikation haben die? Wie sind die eingestellt?
Also das sind meistens Juristen und meistens Juristen, die ansonsten Insolvenzverwalter sind. Also da wird auch kein Insolvenzunerfahrener genommen. Das sind meistens Insolvenzverwalter, der aber eben hier nicht Insolvenzverwalter ist, sondern der eben hier Sachwalter ist. Das heißt, er muss das Verfahren überwachen. Der eigentlich wesentliche Punkt, den er überwachen muss, ist eigentlich ganz banal. Er muss schauen, dass die Gläubiger in der Eigenverwaltung im Vergleich zur Regelinsolvenz keine Nachteil haben. Vorteile dürfen sie haben, keine Nachteil. In dem Moment an, wo er einen Nachteil sieht, muss er das dem Gericht melden. Das ist die sogenannte Nachteilsanzeige. Und dann müssen in der letzten Instanz die Gläubiger entscheiden, ob sie für sich den Nachteil so sehen und dann eben das Verfahren in ein Regelinsolvenzverfahren überführen oder ob sie eventuell sagen, nee, wir sehen da keinen Nachteil für uns, alles in Ordnung. Passiert ist bei uns in Verfahren noch nie passiert, aber kann natürlich passieren. Ne? Kann natürlich passieren.
Ja, also ich glaube, das war sehr interessant, auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht so ein bisschen das Problem in der Zukunft sehen. Wichtig ist, früh melden lohnt sich. Und eine Frage noch. Unterscheiden Sie Unternehmerinnen und Unternehmer? Gehen die unterschiedlich vor?
Vielleicht noch kurz eins vorher gesagt, so auch ein bisschen schon als fast Schlusswort. Ich glaube, was in Deutschland der Unternehmer verinnerlichen muss, ist, anders wie früher, eine Insolvenz, gerade eine Insolvenz in Eigenverwaltung ist nicht das Ende, sondern eine Insolvenz in Eigenverwaltung ist ein Sanierungswerkzeug. Und als solches auch anzuwenden und ist zwischenzeitlich komplett akzeptiert. Also meistens sagen die Unternehmer immer, wenn ich jetzt Insolvenz in Eigenverwaltung anmelde, mich beliefert keiner mehr und meine Kunden laufen mir weg. Die Realität ist anders. 99,9% der Lieferanten bleiben und 120% der Kunden. Warum 120% der Kunden? Weil oftmals haben wir sogar den Effekt, dass die Kunden sagen, jetzt geben wir euch erst recht Aufträge oder kaufen erst recht bei euch ein, damit wir das Verfahren unterstützen. Also das heißt, dieses Verfahren ist heute akzeptiert und ich habe eben nicht diese Brandmarkung des bösen Pleitiers, der womöglicherweise noch kriminell ist. Das ist Gott sei Dank zwischenzeitlich vorbei. Die Eigenverwaltung ist als Sanierungsinstrument akzeptiert. Ja, und zu der Frage, ja, es gibt signifikante Unterschiede zwischen Unternehmer und Unternehmerinnen. Also grundsätzlich ist meine Erfahrung, mal grundsätzlich im Geschäftsleben, eine Unternehmerin mag vielleicht, um eine Entscheidung zu treffen, länger brauchen wie ein Unternehmer. Aber wenn eine Unternehmerin eine Entscheidung getroffen hat, ist sie konsequent und zieht es durch, während wir Männer oftmals dazu neigen, dann doch mal einen Schritt zurück und wieder nach links oder nach rechts zu gehen und es in Frage zu stellen, während eine Unternehmerin das meistens durchzieht. Und das ist natürlich innerhalb der Sanierung einer Insolvenz dadurch bemerkbar, indem erstens eine Unternehmerin viel konsequenter früher kommt wie der Unternehmer, weil sie sich das früher eingesteht und vor allen Dingen die Folgen akzeptiert und sagt, okay, wenn es jetzt so ist, dann muss ich jetzt da durch, während der Unternehmer immer noch irgendwelche Türen finden will, um die er noch rausschlüpfen kann. Dazu kommt dann auch, dass die Unternehmerin dann in der Verfahrensführung als Eigenverwalterin auch meistens deutlich konsequenter ist. Na, wenn ich jetzt diesen Cut machen muss, dann mache ich den eben, während der Unternehmer immer dann vielleicht nochmal zögert und sagt, naja, kann ich vielleicht nicht doch noch. Na, und das ist also definitiv da unsere Erfahrung, dass in so einer Krisensituation eine Frau vielleicht länger braucht, mal zu einer Entscheidung zu kommen, aber sie zieht sie konsequent durch und was tatsächlich in den meisten Fällen empirisch untersucht bei uns jetzt mal, für uns gesprochen, dazu führt, dass Sanierungen mit Frauen als Geschäftsführer schneller und effizienter funktionieren als wie mit den meisten Unternehmern. Deswegen möchte ich nicht Unternehmen abschwächen, die auch konsequent sein können. Die haben wir auch. Aber trotzdem war es eben auffällig, dass das bei Frauen deutlich weiter verbreitet ist, sehr konsequent zu sein.
Ich finde es ganz cool, wenn man in der Eigenverwaltung ist und man hat ja im Prinzip noch das Ruder größtenteils in der Hand. Ja, man bekommt Unterstützung, aber man kann im Prinzip nach außen so ein bisschen so das Prestige noch aufrechterhalten. Und wenn man in die Regelinsolvenz kommt, dann ist es halt vorbei, ne?
Ja, ich habe halt in der Regelinsolvenz habe ich halt einen, der über mich entscheidet und ich habe keinen Einfluss drauf. Ne? Selbst wenn ich der Meinung bin, das Unternehmen könnte man sanieren, ich habe die Entscheidungsbefugnis nicht drüber. Wenn der Insolvenzverwalter sagt, nee, wir machen morgen die Bude dicht, dann ist es so. Ich habe keine Chance dagegen. Ne? Und deswegen ist es eben schon so, wenn ich das Heft des Handelns in der Hand haben will, wenn ich, wie wir immer so schön sagen, in Driver's Seat bleiben will, dann muss ich halt den Preis dafür zahlen, rechtzeitig zu kommen, auch rechtzeitig anzumelden. Aber dann habe ich eben die Chance, dass ich das Schicksal weiterhin in der Hand habe, während ich es in der Regelinsolvenz gänzlich aufgebe. Im Prinzip ist das Schicksal des Unternehmens ist das Schicksal des Auswahl des Insolvenzverwalters und die habe nicht ich, die hat das Gericht. Ja. Kriege ich einen guten, der sanierungsaffin ist, okay. Kriege ich einen, der keine Lust hat zu sanieren, weil er sagt, das andere ist für mich wesentlich einfacher und schneller, habe ich Pech gehabt und meine Einwirkungschance ist gleich null.
So ist das manchmal im Leben, Glück und Pech, das liegt ziemlich nah nebeneinander. Und jetzt will ich hoffen, dass viele Menschen sich diesen Podcast auch anhören und Interesse zeigen, vielleicht zum Telefon greifen, sie anrufen oder vielleicht auch einen anderen Unternehmer, der das schon mal durchgemacht hat, sich informieren und feststellen, es ist gar nicht so schlimm, wenn man wirklich zu dieser Maßnahme greift.
Ja, also wie gesagt, wir von Planer und Kollegen stehen dazu, dass wir sagen, jeder, der ein Erstgespräch haben will, bekommt bei uns auch ein Erstgespräch und es kostet auch nichts. Und wie gesagt, das kann auch manchmal 2 oder 3 Gespräche umfassen. Ich koste erst dann was, wenn ich weiß, dass ich helfen kann und wie ich helfen kann. Dann koste ich erst was, vorher koste ich nichts. Das heißt, von der Seite her will ich da bewusst die Hürde sehr niedrig halten, dass die Leute eben frühzeitig kommen, früher sich beraten oder frühzeitig sich beraten lassen, weil ich dann einfach die Chance habe, tatsächlich wirklich noch in der Eigenverwaltung zu kommen. Bin ich zu spät? Kann auch ich rudern, wie ich will, dann funktioniert es nicht mehr.
Das ist fair, wirklich fair. Und ja, Herr Planer, vielen Dank. Also das war top interessant, auch für mich, viele neue Aspekte. Es ist ja immer so ein Thema, mit dem man sich eigentlich nicht auseinandersetzen will. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und vielleicht sehen wir uns das ein oder andere Mal noch auf irgendwelchen Veranstaltungen.
Ja, sehr gerne, würde mich freuen. Immer.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.